Am Kreuz ist die größte Liebe dieses Universums sichtbar geworden. Am Grab ist die größte Kraft dieses Universums sichtbar geworden. Und dein Glaube daran wird an deinem Grab die größte Rolle spielen. Mike Riccardi schrieb vor einigen Wochen in einem Artikel, den es beim EBTC auf der Seite zu lesen gab: Die Auferstehung Jesu erinnert daran, dass er Herr und Retter ist und ruft dazu auf, ihm mit einem Leben des Gehorsams und der Buße zu folgen. Ich möchte heute mit der Predigt über einen etwas längeren Abschnitt, als das sonst für mich typisch ist, aus dem 1. Korintherbrief die großartige Bedeutung und die Herrlichkeit von der Auferstehung Jesu Christi hervorheben. Und ich möchte dann auch einmal kurz die biblische Lehre der Auferstehung, also der Reihenfolge der Auferstehung, wer aufersteht wann, vorstellen. Darauf werde ich aber nicht detailliert eingehen. Wir werden heute also insgesamt 7 verschiedene Punkte sehen, was so besonders ist mit der Auferstehung von Jesus, was sozusagen ohne diese Auferstehung und ohne den Glauben daran für uns Christen hinfällig und völlig bedeutungslos ist. Wir werden etwas über die Verkündigung, über den Glauben, die Wahrhaftigkeit, über die Sündenvergebung, Errettung und letztlich auch über unseren Sinn des Lebens erfahren. Nun, lasst uns den 1. Korintherbrief öffnen. Ich möchte euch bitten, alle, die eine Bibel dabei haben, ob es nun Papier oder elektronisch ist, lasst uns den 1. Korintherbrief öffnen und uns den Hauptteil dieses Textes lesen, um den es geht. Also ich werde da nicht das ganze Kapitel lesen. 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 28. 1. Korinther, Verse 12 bis 28. Da sagt Paulus Folgendes, und er argumentiert hier einen etwas längeren Abschnitt. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gibt gar keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch unser Glaube, euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir Christen nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn genauso wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt sind. Und als letzten Feind wird der Tod besiegt. Denn alles hat er, also Gott, seinen, das heißt Jesu Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass diejenigen ausgenommen sind, derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Nun lasst uns, bevor wir mit der Auslegung beginnen und uns anschauen, was Auferstehung wirklich für uns bedeutet, noch einmal kurz beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns Klarheit darüber schenkst, zu verstehen, was diese Worte, die wir hier gelesen haben, wirklich bedeuten, was sie für unser Leben heißen, für unseren Alltag, für unsere Entscheidungen, für unsere Ausrichtung all der Entscheidungen und den Sinn unseres Lebens. Ich bitte dich um die Weisheit und ganz besonders deine Gnade, auch für mich, deine Worte weitersagen zu können. Vom Inhalt her wirklich das zu sagen, was du sagen willst und was du durch diesen Abschnitt zu uns sagst. Und ich danke dir, dass wir mit dir immer rechnen können. Du bist Gott und du hast deinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt. Amen. Nun, was bedeutet die Auferstehung eigentlich für dich? Wenn man so die Christenheit hineinschaut, und ich weiß, dass die allermeisten heute in unserem Land nicht wirklich überzeugte Christen sind. Sie mögen noch einen gewissen Tradition vielleicht leben, aber im Allgemeinen ist Christsein nicht ihr Alltag. Es ist nicht das, womit sie sich so begeben. Aber selbst wenn man jetzt die anschaut, die von sich sagen, dass sie Christen sind und dass sie an Gott glauben, wenn man sie anschaut und die Feste einmal beobachtet und sie im Alltag beobachtet, würde man doch den Eindruck bekommen, dass Weihnachten das weitaus wichtigste Fest ist, oder? Warum feiern viele Christen, und ich rede hier von denen, die sich zu Christen bekennen und nicht die nur mal getauft wurde und sonst davon vergessen haben? Warum ist Weihnachten für uns so wichtig und wir können mit Ostern gar nicht so viel anfangen? Wir wissen vielleicht, dass es wichtig für uns Christen. Wir leugnen es nicht, die meisten zumindest nicht. Aber es greift nicht so sehr in unseren Alltag hinein. Nun, vielleicht hat das damit zu tun, dass du mit Weihnachten viel mehr Positives verbinden kannst. Die ganze Atmosphäre. Und für dich fallen ja auch eine Menge Geschenke ab, ja? Das ist doch durchaus ein Grund, sich auf dieses Fest auch wirklich zu freuen. Und häufiger gibt es dann auch auf Weihnachten die ganz großen Familienzusammenkünfte und man sieht sich mal wieder. Aber Ostern scheint an Bedeutung verloren zu haben. Zumindest scheinen die Menschen in Ostern nicht mehr die Bedeutung zu sehen, die es für ihr Leben tatsächlich eigentlich hat bzw. haben kann. Lass uns einmal hineinschauen in dieses 15. Kapitel. Paulus nimmt sich außergewöhnlich viel Zeit, den Korinthern über die Auferstehung zu schreiben. Nun, er hat bei den Korinthern eine Menge zu korrigieren und er hat für viele Streitfragen und moralische Fehlschläge dieser Gemeinde eine Menge zu schreiben. So viel am Stück hat er aber zu keiner anderen Gemeinde über die Auferstehung von Jesus Christus geschrieben. Und deswegen eignet sich das 15. Kapitel im Korintherbrief bestens dazu, einmal sozusagen die christliche Theologie über die Auferstehung von Jesus Christus zu studieren. Aber Paulus schreibt das nicht als Theologe, sondern er schreibt das als Lehrer, der die Herzen der Menschen zu Christus bringen möchte, der etwas in ihr Leben hineingeben möchte, das sie tatsächlich im Leben beeinflusst. Und er beginnt diesen ganzen Abschnitt, und das ist sehr wichtig zu bemerken, immer den Kontext beachten. Er beginnt diesen Abschnitt in Vers 1, indem er sie an das Evangelium erinnert. Er sagt, ich erinnere euch an das Evangelium, das wir verkündigt haben. Und dann nimmt er zwei Kernpunkte dieses Evangeliums raus in den folgenden paar Versen. Er sagt, das erste, Christus ist für unsere Sünden gestorben nach den Schriften. Und dann ist er begraben worden. Und dann, parallel dazu, schreibt er dann gleich weiter, und dass Christus am dritten Tag auferstanden ist, nach den Schriften wieder. Und dann ist er gesehen worden. Erst ist er entsprechend der Vorhersagen im Alten Testament gestorben, begraben worden. Dann ist er entsprechend der Vorhersagen des Alten Testamentes auch auferstanden. Also das ist an sich nichts Neues, sondern nur eine Sache, die schon vorher vorhergesagt wurde, dass sie geschehen wird. Und jetzt es ist passiert. Und dann sagt er, es ist gesehen worden. Er führt darauf hin aus, dass viele Menschen Jesus Christus gesehen haben. Er hat sich seinen Jüngern gezeigt, einzelnen Jüngern. Er hat sich einzelnen Jüngergruppen gezeigt oder den 12 der ganzen Gruppe und einmal sogar über 500 Menschen. Und zu der Zeit, als er damals geschrieben hat, konnte er noch behaupten und sagen, die meisten von diesen 500 leben noch. Nicht alle, aber die meisten leben noch. Das heißt, es gab zu der Zeit Hunderte von Menschen, die man fragen konnte, hast du Jesus wirklich gesehen, nachdem er auferstanden ist? Und sie konnten sagen, ja. Nun, das, was Paulus hier macht, bevor er zu der Bedeutung und was es bedeutet, an die Auferstehung Jesu nicht zu glauben geht, erinnert er sie an das Evangelium und sagt, das ist der Kern des Evangeliums überhaupt. Was wir euch verkündigen, ist, Jesus ist auferstanden und Jesus ist wieder auferweckt. Entschuldigung, Jesus ist gestorben und Jesus ist auferweckt worden. Das ist der Kern des Evangeliums, nicht die Geburt Jesu, sondern sein Sterben und sein Auferstehen. Schon da deutet sich das an, wenn das der Kern ist, was ist denn dann ein Christentum noch wert, wenn man die Auferstehung von Jesus Christus leugnet? Nun, er geht dann weiter in Vers 12 und beginnt mit einem Grundsatz. Das ist der Grundsatz, den er aufstellt, der der gesamten Argumentation zugrunde liegt. Er sagt, wenn Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferstanden. Nun, das Problem in Korinth war folgendes. Es gab in Korinth Christen, die sagten, die Menschen, die sterben, die bleiben tot, die werden nicht wieder mit einem Körper auferstehen. Ihr Geist lebt, es wird irgendwo wahrscheinlich, ich nehme an, sie sind von den griechischen Philosophien damals sehr stark beeinflusst worden, der Geist wird irgendwo existieren. Die griechischen Philosophen sagten, der Geist geht wieder zurück zu den Göttern, er geht wieder in das Gute hinein. Der Leib ist böse, der Geist ist gut. Das ist nicht biblische Lehre, sondern griechische Philosophie. Und der Geist wird irgendwo weiter existieren. Aber unser Leib wird nicht auferstehen. Das haben sie nicht geglaubt. Und Paulus sagt, das geht nicht. Wenn wir glauben, dass Jesus auferstanden ist, dann werden auch die Menschen auferstehen. Und wenn Menschen auferstehen, ist auch Jesus Christus auferstanden. Es gibt nicht das eine ohne das andere. Und das ist der Grundsatz, den er allem zugrunde legt. Und dann geht er zum ersten Punkt über und er beginnt dort, wo er schon im ersten Vers begonnen hat. Er hat sie an das Evangelium erinnert und dann sagt er, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unsere ganze Verkündigung umsonst. Vers 14. Wenn wir jetzt behaupten, Jesus ist gar nicht auferstanden, leibhaftig, und es geht hier um eine leibliche Auferstehung von Jesus, nicht die Idee, nicht sein Geist, nicht ein zweiter, sondern ein wirklich tot gewesener Jesus Christus ist auferstanden mit einem neuen Körper. Wenn du das nicht glaubst, sagt er, warum verkündigen wir dann überhaupt noch das Evangelium? Dann ist das Ganze umsonst. Und es ist nur folgerichtig, wenn Menschen, die nicht daran glauben, dass Jesus auferstanden ist in unserem Land, davon gibt es ja viele, dass diese Menschen dann auch das Christentum vollständig verwerfen. Das ist folgerichtig, das ist logisch. Und es ist auch immer sinnvoll, ganze Sache zu machen. Und nicht so ein, irgendwie glaube ich, dass es was gibt und es gibt auch irgendwie vielleicht eine Existenz, ein Leben nach dem Tod. Das glauben sie dann doch schon viele. Und dennoch sagen sie, Christus ist nicht auferstanden. Und den Punkt, den zentralen Punkt, den Paulus hier von vornherein macht und sagt, das gibt's nicht, das geht nicht. Also entweder wir existieren weiter, dann gibt es Auferstehung, oder aber, wenn wir nicht auferstehen, dann ist vorbei. Dann werden die Buddhisten wahrscheinlich noch die nahesten von allem. Oder wie auch immer. Paulus ist hier sehr klar. Er sagt, die Verkündigung wäre umsonst. Aber nun ist Christus auferstanden. Unsere Verkündigung ist nicht vergeblich. Im Evangelium ist immer noch die Kraft Gottes, Leben zu geben. Und in diesem Evangelium ist immer noch die Kraft der Gnade, das Leben zu verändern. und sinnvoll umzugestalten in das Bild von Jesus Christus. Das zweite, wo er rübergeht in Vers 14 immer noch, dass er dann von der Verkündigung zu dem kommt, was Verkündigung bringen soll, nämlich Glauben. Aus der Verkündigung kommt der Glaube. Und er sagt, der Glaube wäre dann aber auch nichtig. Du brauchst gar nicht glauben. Das Ganze, was du glaubst, das ist völlig hinfällig, wenn du diese eine Tatsache nicht glaubst, dass Jesus Christus tatsächlich auferstanden ist mit neuem Körper. Wir merken hier, dass Paulus sehr klar macht, die Auferstehung von Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens, unserer ganzen Überzeugung. Und das hat so viel Gewicht. Manchmal muss man einem Menschen einfach nur die Frage stellen, wenn man nicht weiß, ist er denn wirklich Christ oder ist er nicht Christ? Ist er jetzt wiedergeboren oder nicht? Stell ihm doch einfach die Frage, glaubst du, dass Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist, also für deine Sünden persönlich gestorben ist und dann aber auch tatsächlich leibhaftig wieder auferstanden ist und lebt und dass auch wir leibhaftig auferstehen werden. Und wenn er das nicht glaubt, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er ein echter, wiedergeborener, geretteter Christ ist, sehr gering. Natürlich kann man sagen, vielleicht ist er einfach nicht belehrt worden und man weiß ja nicht gleich alles immer von Anfang an. Das verstehe ich. Da kann man ihn ja auch mit der Bibel heranführen und es ihm erklären. Aber wer dabei bleibt, es nicht zu glauben, es ist so entscheidend, ob du das wirklich glaubst und davon überzeugt bist oder nicht. Aber da kommt ja noch so viel hinten dran. Jetzt stellt euch einmal vor, ihr seid wirklich davon überzeugt, dass Jesus Christus auferstanden ist. Dass er also tatsächlich derjenige ist, der er behauptete zu sein auf der Erde, nämlich der Sohn Gottes, der selbst die Macht hat, das Leben zu nehmen und zu geben. Der selbst sein eigenes Leben gibt für die Menschen, aber es auch wieder nimmt und dann wieder auferstehen wird. Wenn dieser Jesus derjenige ist, der wirklich auferstanden ist, und das wahr ist, was er von sich behauptet hat, dann ist alles andere auch wahr, was er gesagt hat. Dann musst du wirklich davon ausgehen, dass jedes einzelne Wort, das er sonst noch gesagt hat, wahr ist. Und das ist der Punkt, weshalb der, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, da bei dem Beitrag in der ursprünglich Grace Community Church gesagt hat, die Auferstehung von Jesus Christus fordert unseren Gehorsam. Sie schreit danach, ihm zu folgen und ihm gehorsam zu sein. Daran zu glauben, hat entscheidenden Einfluss auf dein Leben, wie du dich entscheidest und wie du dich nicht entscheidest. Und du solltest es in deinem Leben bedenken. Im Glauben ist immer noch die Gerechtigkeit Gottes und im Glauben an die Auferstehung ist immer noch Rettung. Und das Dritte, was er als von diesen drei allgemeinen Wahrheiten sagt, beziehungsweise vergeblichen Dingen, die dann ohne Auferstehung gar nicht da wären, sagt er das Dritte, wir lesen hier Vers 15, wenn wir aber dann auch als falsche Zeugen Gottes erfunden werden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auch verweckt hat. Damit ist die Wahrhaftigkeit hinfällig. Erst ist die Verkündigung umsonst ohne Auferstehung, der Glaube ist umsonst ohne Auferstehung und die Wahrhaftigkeit ist auch dahin ohne Auferstehung. Denn sie haben ja bezeugt, und Paulus war einer von denen, die Jesus gesehen haben, auch wenn er ihn nachträglich erst gesehen hat, nachdem Jesus schon auferfahren war in den Himmel. Aber sie hatten ihn alle gesehen. Und alle Apostel haben bezeugt, Jesus ist auferstanden. Wir haben ihn gesehen. Wir sind Augenzeugen. Das war ja ein wesentlicher Punkt, weshalb sie überhaupt in die Welt gesandt wurden, um von Jesus zu verkündigen. Das sagt auch die Apostelgeschichte und ihr könnt sie gerne mal prüfen. Überall dort, wo in der Apostelgeschichte von Zeugen geschrieben steht. Am Anfang sagt Jesus, ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann lest die Apostelgeschichte, es wird davon gesprochen, dass sie gezeugt haben. Und wovon haben sie gezeugt? Dass Jesus auch verstanden ist. Das ist eine rote Linie in der Apostelgeschichte und man darf die Apostelgeschichte nicht auslegen oder versuchen zu verstehen, ohne diesen einen dieser Kernlinie, die in der Apostelgeschichte hindurchlaufen, dass sie Zeugen der Auferstehung von Jesus Christus waren. Und aufgrund dieses Zeugnisses haben damals bei der ersten Predigt von Petrus und der Auferstehung von Jesus Christus, hergeleitet aus den Vorhersagen des Alten Testamentes, kombiniert mit seinem, Petrus sagt, wir sind Zeugen, wir sehen das, das war ein wesentlicher Punkt seiner Predigt damals. Und die hat so sehr eingeschlagen, diese Predigt, dass tausende Menschen gläubig wurden. Überlegt einmal, das sind 12 Männer, die bis dahin nicht wirklich überzeugend zu sein schienen. Die waren wirklich nicht überzeugend in der Gesellschaft. Aber sie konnten anhand der Vorhersagen, jahrhundertelang Vorhersagen, und dessen, was sie gesehen hatten, so überzeugend hervorgehen, plus das Wirken des Heiligen Geistes, denn sie konnten ja plötzlich Haufen Sprachen reden, die sie nie gelernt haben. Das hat tausende Menschen davon überzeugt, dieser Christus ist wirklich auferstanden. Das war plötzlich eine Wahrheit. Und Paulus sagt, wenn er nicht auferstanden ist, dann ist die Wahrheit dahin. Dann ist das ja alles Lüge, worauf ich hier aufbaue. Dann lass es sein. Ohne Christus ist alles dahin. Aber, so wie er endet, Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferstanden. Die Bibel ist immer noch die Wahrheit Gottes und die Bibel gibt immer noch die Erkenntnis Gottes. Und dann sagt Paulus von 4 persönlichen Folgen, die es für dich persönlich hat, wenn du nicht an die Auferstehung glaubst, was es bedeuten würde. Das Erste, was er hier sagt, Vers 17, ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist euer Glaube nichtig. Davon hatten wir schon gesprochen. Der Glaube baut darauf auf, wenn du nicht glaubst, dass Jesus Christus leibhaftig aus den Toten auferstanden ist, ist deine Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, nicht gültig, denn dann hast du sie nicht von Christus. Es steht und fällt so viel damit, ob du glaubst, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Das Zweite, was er sagt, ist die Sündenvergebung. Ohne die Auferstehung von Jesus Christus gibt es keine Sündenvergebung. Dann seid ihr immer noch in euren Sünden. Dann wird die Sünde immer noch über euch herrschen. Und wenn die Sünde den Tod bringt, letztlich den ewigen Tod, das ist ja das, was sie bei Adam und Eva gebracht hat. Sie konnten leben, ewig. Sie wären nie gestorben, wenn sie nicht gesündigt hätten. Und seitdem sie gesündigt haben, sterben alle Menschen, die von ihnen abstammen und genauso immer wieder sündigen. Nicht die gleichen Sünden, aber von der gleichen Art. Und Paulus sagt, wenn du nicht daran glaubst, dass Jesus auferstanden ist, sein Sterben alleine reicht nicht aus. Er ist um deiner Sünden willen gestorben, erinnert Paulus den Römer. Er ist um deiner Sünden willen gestorben, aber er ist um deiner Rechtfertigung willen auferweckt worden. Um wirklich frei von der Sünde zu werden, musste er, damit du wirklich frei von der Sünden und von dem Todesfolge der Sünden werden kannst, musste er auferstehen. Das heißt, ohne Auferstehung gibt es nicht die Möglichkeit, von der Sünde frei zu werden, irgendwie. Das ist das, was uns die Auferstehungshoffnung gibt. Von all dem, was Gott nicht möchte, was wir tun sollen, das ist das, was wir Sünde nennen. Also all das, was Gott nicht will, von dem frei zu werden als Kinder Gottes, die ihm ja ähnlicher werden sollen und die nicht unserem eigenen gesellschaftlichen Bild ähnlicher werden sollen, das dem von Gottes Bild nicht entspricht. Das Dritte, was Paulus hier aufführt, was als persönliche Folge für dich dann wegfällt, ist die Errettung. Nun, die Überlegung dieser vielen Menschen damals war, nicht alle, sondern eben diese, die nicht dran glaubten, diejenigen, die leben, die haben noch die Chance zu warten, bis Jesus wiederkommt vom Himmel und hier sein Reich aufbauen wird. Dann gehen wir in das Reich ein und werden ewig leben. Aber die, die gestorben sind, was ist mit denen? Was ist mit denen, die gestorben sind, bevor Jesus wiederkommt, um sein Reich aufzubauen? Die Thessalonicher, da war Paulus nur kurz, hat sie nicht so viel belehren können. Die waren traurig deswegen. Sie dachten, die sind dahin, die sind weg. Und hier erinnert Paulus auch an die Korinther daran und sagt, diese Menschen, die wären dann ja verloren, wenn es keine Auferstehung gäbe. Die werden auferstehen, das sagt er am Ende des 15. Kapitels noch. Das wird heute nicht Thema sein. Die werden auferstehen, aber er sagt, wenn es Auferstehung nicht gibt, dann ist jeder, der stirbt, für immer verloren. Der würde nicht in das Reich Gottes eingehen können. Und jetzt das vierte, und ich glaube, das ist so ziemlich das härteste Argument für überhaupt, für jeden Menschen, für alle Christen sowieso. Er sagt, Vers 19, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen und nicht an Auferstehung glauben, dann sind wir die elendesten Menschen unter allen. Er sagt, wenn du nicht glaubst, dass es eine Auferstehung gibt, wo wir mit einem neuen Körper in einer neuen Welt sein werden, aber du lebst wie ein Christ hier auf dieser Erde und verzichtest und versuchst heilig zu sein und versuchst Gott zu gefallen. Vielleicht gibt es sogar den Hass der Ungläubigen auf dich oder den Hass von Andersgläubigen, die dich hassen, weil du nicht so glaubst, wie sie glauben. Du bist der elendeste Mensch von allem. Und was Paulus damit sehr deutlich macht, ist Folgendes. Als Gläubiger leben wir in dieser Welt für eine andere Welt. Du lebst in dieser Welt, aber du lebst nicht für diese Welt, sondern für eine andere Welt. Es ist wie eine Raupe, die auf dem Boden kriecht, in dieser einen Farbe, und dann mit einem anderen kleinen Tier ins Gerede kommt. Das ist auch ein Kriechtier, nennen wir es mal Schnecke, ich habe es vergessen. Und mit der Schnecke sich unterhält. Und die Schnecke ist ganz zufrieden mit diesem Leben hier. Ich habe hier mein Haus, ich habe es immer bei mir. Ich mache mir meinen eigenen Weg, ich lege den Schleim aus und rutsche durch diese Welt. Das Leben ist schön, wenn man hier auf dem Boden kriecht und sein Häuschen nebenbei hat. Aber die Raupe, die ist ganz verzweifelt. Sie weiß, sie ist hier und ist sich satt. Aber sie sagt der Schnecke, weißt du Schnecke, ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht für dieses Leben auf dieser Erde hier geboren bin. Ich habe das Gefühl, als ob ich eigentlich dazu gedacht bin, zu fliegen, zu den Blüten zu fliegen, in die Luft, die Bäume mit ihren Blumen zu besuchen. Und irgendwann zieht sie sich zurück, spinnt sich in ihren Kokon ein und wacht als Schmetterling wieder auf. Die Raupe lebt ihr Leben auf der Erde oder auf dem Blatt für ein anderes Leben. Und so ist es mit uns Christen. Wir leben hier auf dieser Erde für ein anderes Leben. Und doch schaust du dir die Menschen an und guck mal, wie sie ihre Beziehungen mit ihren Nächsten aufbauen. Sie legen so viel Hoffnung in die Beziehungen hinein, als wollten sie ihr Reich schon auf dieser Erde aufbauen. Und das wollten sie für diese Erde hier leben. Für die Beziehungen, die es hier gibt, obwohl sie doch dafür geschaffen sind, in ewiger Beziehung mit Christus und all den Gläubigen zu leben. Schau dir mal die Eltern an, wie viel Hoffnung sie in ihre Kinder setzen und wie sehr sie darum hoffen, dass die Kinder auch mal etwas Ordentliches werden, dass sie vernünftig ihr Leben gestalten. Und sie vergessen so ein Stück weit, wofür und für wen sie ihre Kinder tatsächlich erziehen sollten, für ein anderes Leben. Sie sind unglücklich, wenn nicht das passiert, was sie sich für ihre Kinder erhofft haben. Und sie scheinen sich ganz zufrieden und wohl zu fühlen, wenn ihr Ziel mit den Kindern erreicht ist. Schau dir dein Leben an, wie du nach Ruhe und nach Geborgenheit suchst. Einfach einmal Entspannung zu haben. Wir wollen Trost. Und wo suchen wir das? Wie viele suchen es wirklich in dem anderen Leben, in Christus? Es ist nicht so, dass wir auf dieser Erde leben wie diese Schnecke und sagen, wir machen uns den Weg ein bisschen glatter. Wir bauen uns ein Haus. Wir wollen hier Ruhe haben. Und wir leben nicht dieses Leben für ein anderes, sondern wir suchen schon hier auf der Erde das Reich Gottes aufzubauen. Wenigstens ein bisschen, soweit es in unserer Macht steht, das zu tun. Aber Paulus sagt hier in diesem Vers, wenn du nur in diesem Leben auf Christus hoffst oder so lebst, als würdest du hier hauptsächlich deine Hoffnung auf ein erfülltes Leben setzen, du bist der elendeste Mensch. Als Christ lebst du wie eine Raupe auf der Erde für ein anderes Leben. Und das beeinflusst deine Entscheidungen. Wie sehr du mit der Tatsache der Auferstehung Christi lebst, entscheidet, wie du dich entscheidest und für welche Welt du tatsächlich lebst. Ja, nochmal Riccardi zitiert, die Auferstehung fordert Gehorsam. Das ist der Fall, wenn wir wirklich glauben, dass all diese Dinge wahr sind. Sie erfordern von dir den Gehorsam in deinen Alltagsentscheidungen. Deine Erfüllung nicht hier zu sehen in den Beziehungen, nicht in deinen Wünschen nach Ruhe oder was auch immer du sonst möchtest für dein Leben, sondern die Erfüllung in Christus zu sehen und letztlich in der neuen Welt. Nun, Paulus geht dann über dazu zu erzählen in Versen 23 bis 24, das sind so die Kernverse, zu sagen, wie die Auferstehung ablaufen wird. Und das werde ich jetzt nicht im Detail anschneiden, sondern ich möchte es euch kurz vorstellen. Paulus sagt, dass die Auferstehung eine Ordnung hat. Und zwar werden nicht irgendwann am Ende alle auferstehen. Ja, alle Menschen sterben, kommen dann in ein Totenreich und am Ende werden alle auferstehen und erscheinen dann vor Gottes Gericht und dann wird Gott sagen, du warst gut, du kommst in den Himmel, du warst schlecht, du kommst in die Hölle. Sondern er sagt, das ist anders. Diese Ordnung der Auferstehung ist als Erstling Christus. Die Bibel spricht von zwei Auferstehungen. Diese zwei Auferstehungen werden, je nachdem von welchem Autor der Bibel, unterschiedlich benannt, aber vom Wesen her ist es das Gleiche. Paulus spricht hier einfach nur von der Auferstehung als Reihenfolge. Erst Christus, dann die, welche Christus angehören, und dann die anderen alle. Wir könnten also sagen, erst steht Christus auf, dann sind es die Gläubigen, dann die Ungläubigen. In der Offenbarung wird das als erste und zweite Auferstehung genannt. Und in Johannes Evangelium Kapitel 5, Vers 29, da lehrt Jesus selbst dazu und er sagt, die einen werden auferstehen zum ewigen Leben. Das ist also die Auferstehung zum ewigen Leben, die Auferstehung des Lebens. Und das andere nennt er die Auferstehung des Gerichts zur ewigen Verdammnis. Also die erste Auferstehung ist die Auferstehung des Lebens, die zweite Auferstehung ist die Auferstehung des Gerichts. Und die Reihenfolge ist mit Christus begonnen. Da beginnt die erste Auferstehung. Aber auch die erste Auferstehung ist nicht sofort alle auf einmal. Nur Christus, er ist der Erstling. Und angelehnt ist das an die Feste, die Israel feiern musste. Und ihr wisst ja, dass die Feste Israels, all das, was Gott Israel gegeben hatte, wie sie leben sollten, war ein Schattenbild auf das, was kommen soll. Und er sagt, diese Feste, die wurden... Das war das Pfingstfest, das war die Erstlingsfrucht. Da wurde die Erstlingsfrucht gebracht, 49 Tage nach dem Passa. Und zum Ende des Jahres, des israelitischen Jahres, war dann das Fest der Ernte. Da wurde dann die große Ernte eingebracht. Aber auch dazwischen gab es einzelne Ernten. Und die erste Auferstehung gliedert sich somit, wenn wir jetzt die vielen verschiedenen Bibelstellen zusammennehmen und sie miteinander vergleichen und auslegen, dass es drei Abteilungen gibt in der ersten Auferstehung. Der erste ist Christus. Die zweiten, das sind die verstorbenen Gläubigen, die Gemeinde, die dann bei der Entrückung von Jesus Christus auferweckt werden und die, die bis dahin nicht gestorben sind, die werden verwandelt werden, dann werden sowohl die Verstorbenen als auch die noch Lebenden mit einem neuen Körper in den Himmel zu Jesus gehen. Das ist die Entrückung. Und der dritte Abteilung der ersten Auferstehung, das ist dann am Ende der großen Drangsalszeit. Dort werden alle Gläubigen aus dem Alten Testament und auch die Gläubigen, die in der Drangsalszeit gestorben sind, werden dann auferstehen und werden mit Jesus Christus in das Reich Gottes, in das tausendjährige Friedensreich eingehen. Und nach diesem tausendjährigen Friedensreich, so sagt die Offenbarung, sie gibt nämlich als einzige Stelle auch einen Zeitraum zwischen dem Abschluss der ersten und der zweiten Auferstehung an. Nach diesem tausendjährigen Reich werden auch all diejenigen auferstehen, die vorher nicht auferstanden sind. Und Johannes sagt, wohl dem, der Teil hat an der ersten Auferstehung und der nicht bis zur zweiten Auferstehung warten muss. Denn die, die ungläubig sind und die Christus nicht geglaubt haben und ihm nicht gefolgt sind, die werden ganz bis zum Ende der Existenz dieser Erde. Erst dann werden sie auferstehen. Und dann werden sie nicht mehr nach dem gerichtet, wie ihr Glaube war, ob sie an Jesus geglaubt haben oder nicht, sondern dann werden sie, ihr könnt es in Offenbarung 20 nachlesen, dann werden sie nach ihren Werken gerichtet werden. Und die zweite Kategorie ist, stehen sie im Buch des Lebens oder nicht? Dort stehen entsprechend nur die Gläubigen drin, die wirklich an Christus geglaubt haben, an seine leibhaftige Auferstehung, dass er für sie persönlich gestorben ist. Und wenn sie nicht im Buch des Lebens gefunden werden und ihre Werke nicht ausnahmslos absolut heilig und gerecht sind, dann bleiben sie dort, wo sie seit je und je da waren, in der ewigen Verdammnis. Und Johannes beschreibt das in der Offenbarung als einen Ort, wo das Feuer nicht erlischt und der Wurm nicht stirbt. Das werden wir jetzt nicht genauer deuten und auslegen, aber so beschreibt er diesen Ort, wo es von Ewigkeit zu Ewigkeit dieses unauslöschliche Feuer im Schwefelsee geben wird, wo der Wurm nicht stirbt. Das sind die Ungläubigen, die dort auferstehen und nach ihren Werken gerichtet werden und ihre Werke sind nicht entsprechend dem, was für Gott zählt. Aber für uns als Gläubige ist die erste Auferstehung das Schöne. Und Johannes sagt, wohl dem, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Und ich hoffe, dass wir alle, dass ihr alle wirklich daran glaubt und vollkommen überzeugt seid und dass keiner an unsere Gemeinde einen Brief schreiben müsste und sagen, warum gibt es einige bei euch, die daran zweifeln, dass Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist. Ich hoffe, dass es niemanden gibt und dass wir alle dann auch den gebührenden Gehorsam Jesus Christus zollen, wenn er der Auferstandene ist, der deinem Leben Sinn gibt, wenn er derjenige ist, der die ganze Erfüllung für dein Leben geben kann, dann folge ihm, wenn du ihm wirklich glaubst, dann tue es. Ja, wohl dem, wohl dir, wenn du eines Tages teilhaben wirst an der ersten Auferstehung. Und wie schön, wenn du wirklich glauben kannst und dieses befreiende Denken hast, dass Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist, als unser Vorgängerbruder, dem wir eines Tages folgen werden, ins Paradies. Amen. Lass uns miteinander noch beten. Himmlischer Vater, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du mir einmal die Augen geöffnet hast und dass ich das verstehen kann und glauben kann, dass du wirklich deinen Sohn Jesus auferweckt hast, dass er auferstanden ist und jetzt lebt. Ich würde es nicht glauben, wenn mir jemand sagt, ich habe da einen Toten gehabt und der ist plötzlich wieder auferstanden. Ich kann so etwas nicht einfach glauben, das gibt es nicht. Aber gerade darin ist doch deine herrliche Kraft zum Vorschein gekommen, dass du in deiner Macht und Allmacht ihn auferwecken konntest und dass er den Tod besiegt hat. Es wird die Zeit kommen, wo es keinen Tod mehr geben wird. Und darauf freue ich mich. Ich will dich bitten, dass du jedem Einzelnen von uns hilfst, das Leben hier auf der Erde als solches zu leben, das Vorbereitung für ein anderes Leben ist. Dass wir nicht hier auf der Erde schon beginnen, unser Reich Gottes aufzubauen. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Amen.